Hi. Dieses Jahr zeigte das Bode-Museum in Berlin in einer Ausstellung ein kleines Aquarell von Paul Klee, das vielen ein Begriff sein dürfte, auch wenn sie es selbst noch nicht in echt gesehen haben. Den Angelus Novus. Das Blatt war lange im Besitz von Walter Benjamin und ist deswegen berühmt geworden. Und das darauf abgebildete Wesen ist als Engel der Geschichte in die Geschichte eingegangen. In seinem berühmten Text über den Begriff der Geschichte schreibt Benjamin, Zitat, der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Zitat Ende. Im Ankündigungstext der Ausstellung wird der Angelus als Hauptwerk der Kunst des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Ich verdrehe ehrlich gesagt etwas genervt die Augen, wenn ich sowas lese. Denn der arme Engel muss inzwischen nicht nur im Rückwärtsflug die gesamte Geschichte überblicken. Jetzt muss er auch noch den Blick all derer aushalten, die versuchen, in ihm ein Hauptwerk der Kunst eines ganzen Jahrhunderts erkennen zu wollen. Ziemlich viel Bedeutungslast für ein so zartes, geflügeltes Wesen. Auch Benjamins Freund Gershom Scholl empfand wohl, dass der Engel etwas zu schwer an Bedeutung zu tragen habe. In seinen Briefen war Benjamin immer wieder auf das Aquarell zu sprechen gekommen und sogar so weit gegangen, den Engel als Botschafter der Kabbala zu bezeichnen. Aha. Aber was war die Botschaft? Schollem macht sich liebevoll über Benjamin lustig, als er ihm folgendes Gedicht zum Geburtstag schickt. Titel: Gruß vom Angelus. Zitat: Ich bin ein unsymbolisch Ding. Bedeute, was ich bin. Du drehst umsonst den Zauberring, ich habe keinen Sinn. Zitat Ende. Eigentlich hat Scholem natürlich recht. Die Zeichnung selbst hat keinen Sinn. Das Ding bedeutet nichts Bestimmtes, es hat kein fixes Signifikat. Aber dreht Benjamin wirklich umsonst den Zauberring? Immerhin regt ihn die Zeichnung zum Denken an. Er deckt vielleicht keinen verborgenen Sinn auf, aber er produziert ja neuen Sinn mit seiner Hilfe. Der Engel inspiriert ihn. Er ist mehr als nur ein Sujet. Für Benjamin ist er ein Botschafter, der nicht spricht. Bedeutet das, dass er auch keine Botschaft hat? Ich glaube, wenn man ihm eine Botschaft unterstellen wollte, dann würde sie sich auf ein Wort belaufen. Und dieses Wort wäre ja. Wie ich zu dieser Unterstellung komme? Weil Benjamin nicht der einzige Kreative ist, der sich ein Gegenüber konstruiert, das nicht spricht, aber Botschaften sendet. Der Künstler Harry Dodge, dessen Buch My Meteorite ich bereits in der letzten Episode erwähnt habe, hat sich auch ein besonderes Gegenüber zugelegt. Ein Stück Stein aus dem Weltall, der titelgebende Meteorit, den er auf eBay ersteigert, ohne wirklich zu wissen, was er eigentlich damit will. Der extraterrestrische Steinklumpen fasziniert ihn. Er ist mehr als nur ein Objekt. Dodge spürt seine Präsenz und eine seltsame Verwandtschaft, die er fühlt, einfach nur fühlt, aber heftig. Als Volcanic Beam of Rightness beschreibt er das Gefühl. Und bald beginnt auch dieses unsymbolische Ding zu sprechen. Oder vielleicht kann Dodge es auch jetzt erst hören. My rock says things without words, schreibt er. Aha. Und was sagt er, der Stein? Yes, sagt er. Yes. Der Stein bestätigt und bestärkt. In was genau, das bleibt Dodge selbst überlassen. Denn Appell und Affirmation fallen in eins. Affirmation is the exhortation, schreibt Dodge. Even as a kid, I believed that we hold all the knowledge of the universe inside us already. Wer schon alles Wissen in sich trägt, braucht keinen vielwortigen Rat, sondern nur noch Zuspruch. Jemanden, der sagt, yes, ja, das ist es. Was sich im Künstleratelier noch als sehr produktiv erweist, kann im echten Leben für Irritation sorgen. Nämlich dann, wenn man merkt, dass man selbst in die Position eines ja-sagenden Jemandes gebracht wird. Eine Freundin erzählt, dass sie, nachdem die Gespräche mit ihrem Bruder jahrelang aufgrund sehr unterschiedlicher Lebenseinstellungen immer nur zu Streit führten, irgendwann einfach dazu überging, auf seine vielwortigen Monologe einfach immer nur mit Ja zu antworten. Ja, mhm, ja. Interessante Strategie, die nicht nur dazu führte, dass die beiden inzwischen weitgehend miteinander auskommen, sondern meiner Freundin die fragwürdige Anerkennung ihres Bruders einbrachte, der irgendwann befriedigt feststellte, du hast dich irgendwie verändert. Man kann inzwischen viel besser mit dir reden. Du bist irgendwie so viel ehrlicher geworden. Ich musste laut lachen, als ich diese Geschichte hörte. Wie kann es sein, dass sich in einer Beziehung eine Partei der Illusion hingibt, sich in ungekannter Aufrichtigkeit zu verständigen, obwohl doch gar kein eigentliches Gespräch mehr stattfindet? Trotzdem unterscheidet sich in meinem Gefühl die Rolle, die meine Freundin für ihren Bruder einnimmt, von der Funktion des Angelus Novus für Benjamin oder dem Meteoriten von Harry Dodge. Wir haben es jeweils mit einem Pseudogespräch zu tun. Doch während mich die Vorstellung, jemanden zur Ansprechpartnerin, also im wahrsten Sinne des Wortes zur Ansprechpartnerin zu machen, jemanden, den man ausschließlich anspricht, wenn mich das entrüstet, sympathisiere ich eher mit den Philosophinnen und Künstlerinnen, die sich ihre eigenen kleinen Ja-Sager erschaffen. Warum? Ich glaube, wir haben es hier mit zwei unterschiedlichen Arten der Affirmation zu tun. Die eine erscheint mir statisch und verhärtet, die andere beweglich und produktiv. In dieser Episode werde ich versuchen herauszuarbeiten, was es mit der Affirmation auf sich hat, und ich komme später nochmal auf die eben eingebrachten Beispiele zurück. Doch erst werde ich ein anderes Pseudogespräch untersuchen, das im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist und das ausschließlich über Affirmation läuft. Das Gespräch mit KI-Assistenten, also auf Large Language Models basierenden Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT. Mich interessieren hier weniger die besprochenen Inhalte und inwiefern diese unseren Kriterien von Wahrheit oder Wissen genügen, als das Gespräch selbst, das Gespräch als Format. Mich interessiert die Entscheidung der Entwickler, uns in Gespräche zu verwickeln, also die Interaktion mit Sprachmodellierungssoftware als Gespräch zu designen. Denn das darf man nicht vergessen. Dass wir eine KI als Gegenüber auffassen, das mit uns spricht, ist eine Designentscheidung. Irgendjemand hat beschlossen, dass das Gespräch als Interface, also der Fakt, dass die Nutzung dialogisch ist, dass das am sinnvollsten oder effektivsten ist. Ich werde die Chatbots in dieser Episode in Anspielung auf die Wunschmaschinen von Deleuze und Guattari Affirmationsmaschinen nennen und mich an einer Bestimmung dieses Begriffs versuchen. Affirmationsmaschinen. Im Gegensatz zum Angelus Novus, dem Meteoriten oder meiner Freundin, sprechen diese Chatbots zwar, sie tun sogar nichts anderes, allerdings ist meine These, dass sie auf der Beziehungsebene nur Ja sagen. Beziehungsweise, dass sie niemals Nein sagen. Und damit hätten wir schon eine erste Definition. Eine Affirmationsmaschine sagt deshalb immer Ja, weil sie über kein Nein verfügt. Okay. Mit wem reden wir eigentlich, wenn wir mit Chatbots reden? Schon 2023 versuchte sich der Data Scientist Colin Fraser in einem Medium-Artikel an einer Antwort auf diese Frage. Auch wenn der Artikel in Internetjahren gerechnet schon etwas betagt ist und die KI-Assistenten inzwischen viel mehr können, bleibt er dennoch aktuell, weil er überhaupt diese Frage stellt. Gerade weil KI-basierte Chatbots so viel besser geworden sind, vergessen wir gerne, auch wenn wir es wissen, dass auf der anderen Seite unseres Eingabeinterfaces niemand ist. Da ist niemand, auch keine KI oder Maschine, auch nicht ChatGPT, also kein er oder sie im Plural. Das alles sind schon Anthropomorphisierungen. Es lohnt sich also, zu dieser Frage zurückzukehren. Fraser betont, dass es nicht ausreicht, ChatGPT rein technisch zu beschreiben. ChatGPT ist weder ein tatsächliches Gegenüber, noch ist es einfach nur eine Textgenerierungssoftware. Man darf den Chatbot weder über- noch unterschätzen, denn die Illusion, dass wir mit jemandem reden, ist nicht einfach Projektion der Nutzerin, sondern eine von mehreren funktionellen Komponenten, deren Kombination ChatGPT so erfolgreich gemacht hat. ChatGPT ist aber noch mehr. Fraser bestimmt drei solcher Komponenten, die er auch die ChatGPT Trinity nennt, die ChatGPT Dreifaltigkeit. Die erste Komponente ist das Language Model, also die Software, die den Text generiert. Anhand von riesigen Datenmengen trainiert, produziert das Programm neue Wortverbindungen, wobei auf ein generiertes Wort jeweils das wahrscheinlichste nächste Wort folgt. Language Models sind signifikanten Kettenproduktionsmaschinen. Sie sind darauf programmiert, so lange Worte an Worte an Worte zu reihen, bis das nächste Wort in der Kette mit größter Wahrscheinlichkeit ein abschließendes Wort ist. Die zweite Komponente ist das Interface. Interfaces machen sich gerne unsichtbar. Das heißt, sie sind so sehr in your face, dass wir sie nicht mehr als das erkennen, was sie sind. Sie regulieren Input und Output. Und zwar, indem sie bestimmen, was überhaupt als Input erkannt wird und in welcher Form der Output ausgegeben wird. Das Interface von ChatGPT orientiert sich in seiner ganzen Erscheinung an dem uns wohlbekannten Interface von Instant Messenger Services. Diese Designentscheidung fordert die Nutzerin dazu auf, eine bestimmte Art von Input zu produzieren, nämlich in Form einer Anfrage, die eine Antwort verlangt. Bereits hier entsteht die Illusion, dass wir uns in einem Gespräch befinden, weil wir durch jahrelange Nutzung von WhatsApp, Telegram etc. gewohnt sind, auf 30 bewegende Punkte zu starren, bis eine Nachricht in einem Fenster erscheint und auf jemanden auf der anderen Seite des Interface verweist. Die Dialogform ist erstmal nicht neu. Schon in den 1960er Jahren entwickelte Joseph Weizenbaum mit Eliza den ersten berühmten Chatbot. Zum ersten Mal war es möglich, mit einem Computer in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Es folgten viele andere Chatbots und Siri und Alexa sind ja auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Was ist jetzt also anders? Der Unterschied ist, dass ChatGPT weder einfach nur eine Suchmaschine ist, noch auf vorformulierte Antworten zurückgreift, sondern tatsächlich in Echtzeit neue Wortkombinationen generiert. Es zeigt also nicht einfach auf schon existierende Inhalte, sondern produziert on the fly neue Inhalte. Ganz so, wie wir es von Menschen gewohnt sind, die alle ein bisschen anders sprechen und oft nicht wissen, was sie als nächstes sagen werden. Das bringt uns zur dritten Komponente, die fiktionale Persönlichkeit, an der sich die Software orientiert, um ihren Text zu generieren und die bestimmt, wie ChatGPT mit uns spricht. Dass uns dieser Output von einer Sprecherposition präsentiert wird, hat verschiedene Gründe. Die Illusion, zu jemandem zu sprechen, sorgt für einen relativ kohärenten Input von Seiten der Nutzerin, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Language Model sinnvollen Output generiert. Einfach, weil gewisse Dinge an einem Gespräch vorhersehbar sind. Das dialogische Format zum Beispiel. Oder, dass das, was an Text generiert wird, irgendwas damit zu tun hat, was an Text eingegeben wurde. Das Zusammenspiel dieser drei Komponenten, also Software, Interface und fiktionale Persönlichkeit, das nennt Fraser The Conversation Rules, ein Trick von Seiten der Entwickler also, der uns glauben machen soll, dass wir tatsächlich ein Gespräch führen. Aber warum? Zitat: A big reason that OpenAI needs you to keep your inputs within the bounds of a typical conversational style is that it enables them to more effectively police the output of the model. The model only acts remotely predictably when the user acts predictably. Convincing the user to play along with the conversation rules shrinks the input space from the near infinite set of possible combinations of tokens to the still very large but slightly more manageable set of things that a user would say in a conversation with a bot. Zitat Ende. Ich möchte nochmal betonen, dass der Trick hier nicht darin besteht, uns glauben zu machen, dass ChatGPT etwas anderes wäre als ein Bot. Jedenfalls nicht in erster Linie. Im Gegenteil. Auf meine Frage, wer bist du, bekomme ich die Antwort: Ich bin ChatGPT, ein KI-gestütztes Sprachmodell, entwickelt von OpenAI. Ich bin keine echte Person, sondern ein Programm, das Texte versteht und generiert. So wie jetzt gerade, im Gespräch mit dir. Mehr Transparenz kann man sich eigentlich nicht wünschen, oder? Kann man hier von Täuschung sprechen? Kommt drauf an, was man in den Fokus nimmt. Die Täuschung besteht nicht darin, dass ChatGPT vorgibt, dass ich es mit einer realen Person zu tun hätte, sondern darin, dass es behauptet, dass es mit mir in einem Gespräch ist. Denn da das Format Gespräch impliziert, dass man mit jemandem spricht, kann ich nicht anders, als mir auch jemanden auf der anderen Seite vorzustellen. Ich mag diesen jemand die Maschine oder die KI nennen, aber selbst das impliziert noch einen Agenten, wo keiner ist. Stattdessen wird hier ein Text generiert, eine Art Theaterstück, in dem ich die eine Rolle spreche und ChatGPT die andere. So jedenfalls beschreibt Colin Fraser das. Zitat: It's not a conversation. It's more like a shared Google Doc. As long as a user provides expected input, the user's character lines in a dialogue between user and bot, then the large language model will usually provide ChatGPT's character lines. When it works as intended, the result is a jointly created document that reads as a transcript of a conversation, and while you're authoring it, it feels almost exactly like having a conversation. Zitat Ende. In Frasers Analyse wird sichtbar, dass sich hier verschiedene Fäden kreuzen. Die technische Seite zu verstehen ist definitiv aufschlussreich. Aber man muss auch das Schnittstellendesign und die affektive Seite in Betracht ziehen, wenn man überhaupt nachvollziehen will, mit was für einem Diskurs wir es hier zu tun haben. Und von hier aus kann man dann verschiedene Abzweigungen nehmen. Man könnte zum Beispiel eine eher gesellschaftstheoretische Perspektive einnehmen oder phänomenologisch vorgehen. Oder man kann sich fragen, wie sich diese neue Technologie auf unseren Begriff von Wahrheit und der Vermittlung und Produktion von Wissen auswirkt. Alles super interessant und relevant. Was mich aber heute am meisten interessiert, ist die philosophisch-psychoanalytische Perspektive. Nun, da wir alle in Pseudogespräche verwickelt sind, was lässt sich über dieses Gespräch sagen? Und wie unterscheidet es sich von dem Gespräch mit einer realen Person? Ich hatte es eben schon gesagt, ich nenne ChatGPT und seinesgleichen Affirmationsmaschinen, weil es in diesem Diskurs, in diesem Pseudogespräch kein Nein gibt. Damit meine ich nicht einfach das in den Medien breit diskutierte Phänomen, dass ChatGPT nach einem fehlgegangenen Update im April einen so unterwürfigen Ton anschlug, dass selbst der OpenAI-Chef Sam Altman öffentlich zurückruderte und dann die letzte Version als Erneuerung und Sycophant bezeichnete und versprach, die Regler zurückzudrehen. Ich meine auch nicht, dass ChatGPT nicht über die Vokabel Nein verfügen würde oder dass es uns nicht korrigieren könnte oder Informationen verweigern könnte. Ein systeminterner Prompt sorgt dafür, dass es seinen eigenen Output ganz gut zensieren kann. Sondern, dass es strukturell über kein Nein verfügt. Das heißt, dass wir es mit einem Gespräch der totalen Affirmation zu tun haben, also einem Gespräch, das seine eigene Negativität nicht mitproduziert. Klingt erstmal sehr abstrakt, aber eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Was macht denn ein gutes Gespräch aus? Man ist jetzt reflexartig versucht, positive Bestimmungen auszuzählen. Und positiv hier nicht im Sinne eines Werturteils, also gut, sondern als Seinsbestimmungen. Also welche Eigenschaften hat ein gutes Gespräch? Was kann ich darüber sagen? Dann ist ein gutes Gespräch vielleicht eins, das anregend und einigermaßen ausgeglichen ist. Ein Gespräch, in dem man sich zum Beispiel ausreden lässt und im besten Falle auf neue Gedanken kommt, oder? Aber man kann auch anders vorgehen und versuchen, ein gutes Gespräch negativ zu bestimmen. Also zu sagen, was es alles nicht ist. Ein gutes Gespräch ist dann eins, das nicht langweilig ist, in dem man nicht zugelabert wird, in dem man nicht nur Floskeln oder schon zu Ende gedachte Gedanken hört oder von sich gibt. Die simpelste Negativbestimmung wäre dann: Ein Gespräch ist deshalb ein gutes Gespräch, weil es kein schlechtes Gespräch ist. Klingt erstmal banal? Eben, das ist genauso banal wie zentral. Denn was in jedem Gespräch mitläuft, ist die Gefahr, dass es auch ein schlechtes Gespräch sein könnte. Seine eigene Negativität ist also der Hintergrund, vor dem ein gutes Gespräch überhaupt stattfinden kann. Und im Alltag wissen wir das auch. Wir alle haben schon so viele schlechte Gespräche geführt oder mindestens gefürchtet, dass wir beglückt sind, wenn es gut läuft. Wer kennt das nicht? Man ist irgendwo eingeladen und hat Angst, dass der Abend langweilig wird oder dass man kein gemeinsames Thema findet und in Floskeln stecken bleibt oder dass man einen Mansplainer zum Tischnachbarn hat oder jemanden, der sich null für einen interessiert. Diese gesamte Dimension gibt es nicht im Gespräch mit der KI. ChatGPT kann mich gar nicht ignorieren oder mich zulabern oder in die Verlegenheit geraten, dass ihm nichts einfällt. Es unterbricht mich auch nicht oder sagt, das interessiert mich nicht oder sorry, ich habe gerade keine Zeit für dich. Im Gegenteil, ChatGPT setzt immer noch einen drauf, fließt jede Interaktion mit einem Angebot. Soll ich dir das nochmal in 3 Punkten zusammenfassen oder kann ich dir noch mit etwas anderem behilflich sein? Ein Freund erzählt mir von comedy-reifen Szenen, in denen er versucht, seinem Bot diesen letzten Schnörkel abzugewöhnen. Lass das, befahl er. Aber natürlich, antwortete die Stimme, ich werde das jetzt nicht mehr machen. Kann ich dir noch mit etwas anderem behilflich sein? ChatGPT konnte einfach nicht lernen, nichts zu sagen, weil es darauf programmiert ist, immer zu antworten. ChatGPT ist also immer am Start, muss nie ein Gen unterdrücken, es ist nie angeberisch oder wortkarg oder hat Wortfindungsschwierigkeiten. Es hält jeden meiner Gedanken für interessant und bricht die Unterhaltung nie ab. Klingt nach einem guten Gespräch? Klingt nach einem Pseudogespräch. Aber ich will ja jetzt nicht pessimistisch oder kulturpessimistisch rüberkommen. Einerseits denke ich, die Technologie ist jetzt einfach da und wir müssen damit umgehen. Und andererseits finde ich die jüngsten Entwicklungen einfach zu interessant, um an dieser Stelle eine neue Technologie zu dissen, weil sie nicht das ist, was sie zu sein vorgibt. Was passiert hier also? Vielleicht hilft ein Blick in den Anti-Ödipus von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Darin versuchen die beiden sich an einer Alternative zur Beschreibung des Unbewussten und entwickeln dafür den Begriff der Wunschmaschine. Wunschmaschinen sind vor allem eins, produktiv. Unentwegt verketten und zerlegen sie Bedeutungseinheiten und stellen assoziativ neue Zusammenhänge her. Die Funktionsweisen dieser Maschinen kann man sich im ersten Schritt ein bisschen vorstellen wie die Produktion von Wortketten durch das Language Model. Das und dann das und dann das und das und das und das und man hört regelrecht den Rhythmus der Maschine. Die Maschine läuft auf Libido, stellt Verkettungen her und produziert Wünsche. In dieser Theorie ist der Wunsch allerdings nicht Ausdruck eines Mangels. Der Wunsch selbst ist ein Produkt, also eine Positivität. Man könnte also denken, dass die Wunschmaschinen ebenfalls reine Affirmationsmaschinen sind. Ja-Sager, die blind produzieren, ohne Entzug, Hauptsache alles fließt und pumpt, ein ewiger Strom des Werdens. So werden die Lösung Guattari gerne gelesen, als Befürworter der bedingungslosen Affirmation. Und klar, das klingt auch elektrisierend und mitreißend, aber mich stört daran, dass dann alles irgendwie unterschiedslos breich und beliebig wird. Außerdem glaube ich, es wird der Theorie nicht gerecht, die nämlich ziemlich sorgfältig differenziert. Denn Wunschmaschinen, und das Vorbild ist ja wie gesagt das Unbewusste, Wunschmaschinen machen mehr als einfach nur zu verketten. Sie assoziieren nicht nur und pappen fiebrig Eindrücke aneinander, sondern sie dissoziieren auch. Das heißt, sie erzeugen Brüche. Sie zerstückeln die Welt in Partialobjekte und überhaupt laufen diese Maschinen alles andere als rund. Zitat: In Wunschmaschinen funktioniert alles zur gleichen Zeit, begleitet aber von Pannen und Fehlzündungen, Stockungen, Kurzschlüssen, Unterbrechungen, von Zerstückelungen und Abständen und zudem innerhalb einer Gesamtheit, deren Teile sich niemals zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Weil die Einschnitte produktiv sind und Selbstvereinigungen bilden. Die Wunschmaschine ist reine Vielheit, das heißt auf eine Einheit nicht zurückführbare Affirmation. Zitat Ende. Aha, aus diesem Zitat geht hervor, dass es verschiedene Arten der Affirmation gibt. Auf der einen Seite eine Affirmation, die dazu dient, eine Totalität herzustellen oder wiederherzustellen, und auf der anderen Seite eine Affirmation der Vielheit. Das heißt, die Bejahung aller Fragmente inklusive der Brüche. Ich stelle mir das vor wie bei Lego. Es gibt 2 Weisen, mit Lego zu spielen. Entweder man kauft ein Set an Bausteinen, das ja zusammengestellt wurde, um eine bestimmte Form zu ergeben. Ein Hubschrauber oder ein Polizeiauto oder auch das gesamte Schloss Neuschwanstein. Hat man das Ding zusammengebaut, ist jedes Teil an seinem Platz. Und natürlich bricht ein großes Drama aus, wenn ein Teil fehlt. Das ist die eine Weise. Oder, und so bin ich aufgewachsen, man hat eine riesige Kiste gemischter Steine, in dem sich alles sammelt, was die älteren Geschwister oder Cousinen an Bausteinen nicht auf dem Flohmarkt verkaufen konnten, sondern der nachfolgenden Generation großzügig übergelassen haben. Durchsetzt mit Fremdelementen wie Glasmurmeln, alten Lutschbonbons, einzelnen Dominosteinen und Playmobil. Hier ist nichts an seinem Platz. Was aber auch bedeutet, dass kein Teil fehlt. Vielleicht fehlt einem das perfekte Teil zum Bauen. Und natürlich fehlt immer das perfekte Teil. Und ich bin sicher, ich bin auch nicht die Einzige, die den Sound des endlosen Wühlens in dieser Kiste noch im Ohr hat. Aber dann muss man eben improvisieren. Die Brüche, dass manches nicht so richtig zusammenpasst, dass manchmal ein Teil aus einem anderen Zusammenhang einspringen muss, all das gehört dazu. Das wäre eine Vielheit als Affirmation der Teile. Die neu entstandenen Gebilde sind dann genau wie die stilistischen Brüche einfach weitere Teile dieser Vielheit. Und vor allem verbaut man nie alles, es bleibt immer ein Rest. Das Unbewusste funktioniert ein bisschen wie diese Lego-Kiste. Und statt nach der Bauanleitung zu suchen, zum Beispiel überall den Ödipus-Komplex zu suchen und auch zu finden, sollte die Psychoanalyse sich eher damit beschäftigen, was hier produziert wird. Sich diese Gebilde ansehen. Sehen, dass sie nicht einfach nur aus Legosteinen bestehen und vor allem sehen, dass es keinen ursprünglichen Mangel gibt und nichts an seinem Platz fehlen kann. Was aber nicht bedeutet, dass es kein Begehren gibt. Das gilt allerdings nicht nur für das Unbewusste. Man kann alles mit Maschinen beschreiben. Statt von Individuen oder Substanzen auszugehen, also Einheiten, kann man die Welt bestehend aus Vielheiten auffassen. Lauter produktive Maschinen, die selbst wiederum aus Maschinen bestehen, die sich dann mit anderen Maschinen verkoppeln und neue Maschinen bilden. Wenn das alles wirr oder viel klingt und den Anti-Ödipus-Lesen fühlt sich auch manchmal ein wenig an, wie in der Lego-Kiste verloren zu gehen. Wenn das zu viel klingt, dann reicht es vielleicht festzuhalten, dass Sinn nur vor dem Hintergrund von Unsinn produziert werden kann. Eine einzelne Maschine produziert erstmal nur eine lange Kette an Unsinn. Es muss sich eine andere Maschine anschließen, die den Produktionsstrom unterbricht und entscheidet, was sie daraus übernimmt. Die Schnitte und Brüche sind also absolut zentral und selbst produktiv. Wie lässt sich nun die Theorie der Wunschmaschinen auf die Chatbots anwenden? Vielleicht so. Das Language-Modell ohne ChatGPT ist eine Maschine, die erstmal nur Worte aneinanderreiht. Und Fraser bringt in seinem Medium-Artikel ein paar Beispiele dafür. Er gibt ein einzelnes Wort ein und schaut zu, wie aus dem Wort ein Satz wird und aus dem Satz ein Absatz und so weiter. Und grammatisch ist das alles korrekt. Aber ohne weiteren Kontext faselt das Language Model einfach erstmal nur vor sich hin. Es produziert Unsinn. Damit aus diesem Strom an Unsinn Sinn werden kann, muss sich eine andere Maschine andocken. Zum Beispiel eine menschliche Wunschmaschine. Und zusammen bilden die beiden dann eine Gesprächsmaschine. Eine Gesprächsmaschine, die nach ihren eigenen Auswahlkriterien Input und Output reguliert. Die Gesprächsmaschine erzeugt Schnitte, da sie in den Strom eingreift und ihm etwas entnimmt. Zum Beispiel in Form einer Frage. Die Wunschmaschine muss also etwas von der signifikanten Maschine wollen. Sie muss einen Wunsch produzieren. Was Chatbots nun zu Affirmationsmaschinen macht, ist, dass sie eben keine Wunschmaschinen sind, sondern Wunschschmarotzer. Da sie keine eigene Libido haben, müssen sie durch die Wünsche von ihren Nutzerinnen in Gang gesetzt werden. Außerdem sind sie so eingestellt, dass sie jede Antwort erstmal mit einer Bestätigung versehen. Das ist eine gute Frage, antworten sie, oder was für ein interessanter Gedanke. Sogar wenn man sie korrigiert. Du hast recht, hier war ich unvorsichtig und so weiter. Affirmationsmaschinen verketten also nicht nur wie Wunschmaschinen, sondern affirmieren, bevor sie verketten. Aus dem Und der Wunschmaschine wird ja und, ja und, ja und. Ist das ein so großer Unterschied? Ich glaube schon. Das und spielt bei Deleuze und Guattari eine Riesenrolle, weil es eine Konjunktion ist, die zugleich verbindet und trennt. Es baut eine Brücke und lässt dabei gleichzeitig einen Raum offen. Und dieser Raum, diese Lücke, das ist meine These, wird durch das Ja zugespachtelt. Die Schnittstellen zwischen den einzelnen Termen einer Verkettung werden nicht als das affirmiert, was sie sind, Schnitte, sondern durch explizite Affirmationen verstopft. Genau davor aber warnen die Deleuze und Guattari. Zitat: Die Ketten sind der Ort endloser, in aller Richtung verlaufender Abtrennungen. Überall Spaltungen, die sich selbst genug sind und vor allem nicht aufgefüllt werden dürfen. Zitat Ende. Warum nochmal? Weil sonst aus einer Affirmation der Vielheit eine Affirmation der Einheit wird. Für das Gespräch bedeutet das, es wird vorausgesetzt, dass man sich sowieso einig ist. Aus dem guten Gespräch, das eine eigene Negativität mitproduziert, wird ein höfliches Pseudogespräch, das einfach die nächste wahrscheinliche Floskel errechnet. Die Wunschmaschine heißt im französischen Originaltext Machine désirante, was man auch mit Begehrensmaschine übersetzen könnte. Der Übersetzer Bernd Schwips hat sich jedoch für Wunschmaschine entschieden. Und ich habe das bisher unkommentiert übernommen, weil es in diesem Kontext so besonders gut passt. Denn die Affirmationsmaschinen werden von Anfragen in Gang gesetzt, die tatsächlich Wunschcharakter haben. Von Prompts. Erleben wir also eine Renaissance des Wünschens? Das glaubt zumindest Clemens Setz, der in einem kurzen Text für den Standard über ChatGPT und seine Folgen ein spekulatives Zukunftsszenario entwirft, in dem Menschen nicht mehr selbst schreiben können, dafür aber Experten darin sind, Texte zu prompten. Über diese neue Form des Analphabetismus schreibt er, Zitat, man lernt und trainiert fast ausschließlich eine bestimmte Sache, deren Namen heute einen etwas jämmerlichen, kraftlosen Klang besitzt, weil sie nur aus der Sphäre der Kindheit und der Märchen kommt, aus der alten Zeit, in der sie noch geholfen hat. Das Wünschen. Das Übergenaue und ab einem gewissen Punkt paradoxerweise fundierte, erwachsene, Selbsterkenntnis erfordernde Formulieren dessen, was man gerne haben möchte. Zitat Ende. Setz stellt selbst keine Verbindung zu den Wunschmaschinen von Deleuze und Guattari her, aber ganz in deren Geiste spekuliert auch er, ob die Prompts nicht das eigentliche Produkt dieses neuen Maschinentyps sind. Zitat. Vielleicht ist ja dieser Aspekt so etwas wie die geisterhaft mitzudenkende Agenda dieser ganzen umständlichen KI-Unternehmung. Sich selbst immerfort beim Formulieren eines Wunsches zu erleben, nie beim Erfüllen. Zitat Ende. Wunschmaschinen sind dazu da, Wünsche zu produzieren, nicht sie zu erfüllen. Macht auch irgendwie Sinn. Was sich allerdings mit dem Begriff Wunsch nicht so gut machen lässt, was aber wichtig für meine Untersuchung ist und es mir vor allem erlauben wird, den Bogen zu meinen Anfangsbeispielen zurückzuschlagen, ist eine Differenzierung, die Jacques Lacan vornimmt. Nämlich die Unterscheidung zwischen Bedürfnis, Anspruch und Begehren. Wenn Lacan nämlich von Désir spricht, dann spielt er damit einerseits auf den Wunsch an, wie Freud ihn verwendet, aber andererseits auch auf Hegels Begriff der Begierde. Er nimmt also eine Weitung des Begriffs vor und entwickelt daraus das für seine gesamte Theorie wesentliche Konzept des Begehrens. Das Begehren bei Lacan ist immer unbewusst. Es kann gar nicht bewusst formuliert werden. Das unterscheidet es vom Bedürfnis. Sprache und Begehren sind grundsätzlich unvereinbar, was aber nicht heißt, dass es sich nicht sprachlich äußert. Es äußert sich in den sprachlichen Auffälligkeiten, die Psychoanalytikerin zum Beispiel aufhorchen lassen. Wenn wir uns versprechen oder in Stocken geraten, wenn wir zögern, wenn uns ein Name partout nicht einfallen will oder ein bestimmtes Wort sich vehement in den Vordergrund drängt. Es gibt 1000 Beispiele, aber hier vielleicht eins. Ein Freund schreibt mir, dass sein Rücken zurzeit wieder Ärger macht und das ausgerechnet jetzt, wo er super viel Stress auf der Arbeit hat. Und dann bekommt er auch noch Besuch, seine Schwester und ihre Familie rücken übers Wochenende an. Ich antworte, ich lese nur Rücken. Das Beispiel ist besonders schön lacanianisch, weil hier der Signifikant, das Wort Rücken, der ihn schmerzt und die Familie rückt an, das Wort Rücken den Primat über die Bedeutung hat. Man hört, hier ist was wichtig. In diesem Signifikanten läuft irgendwas zusammen. Auch wenn man nicht oder noch nicht sagen kann, was genau das ist. Aber nochmal einen Schritt zurück. Lacan zieht die ganze Sache so auf. Menschen haben Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis zu essen. Bedürfnisse können befriedigt werden, zumindest vorübergehend. Wenn wir hungrig sind, können wir essen und sind satt. Allerdings können Bedürfnisse nur als Ansprüche artikuliert werden. Ich habe Hunger, heißt, gib mir was zu essen. Doch da sich Ansprüche ursprünglich an den anderen richten, zum Beispiel an die Mutter, ist der Anspruch immer mehr als nur die in Sprache gebrachte Form eines Bedürfnisses. Es ist immer auch ein Anspruch auf Liebe. Der Anspruch ist also immer beides. Artikulation eines Bedürfnisses und Liebesanspruch. Doch wenn der andere dafür sorgen kann, dass das Bedürfnis befriedigt wird, zum Beispiel dem Kind etwas zu essen geben, kann der absolute Liebesanspruch nie vollständig befriedigt werden. Es bleibt immer ein Rest. Und dieser Rest, das ist das Begehren. Zitat: Das Begehren ist weder der Wunsch nach Befriedigung noch der Anspruch auf Liebe, sondern die Differenz, die bleibt, wenn das Erste vom Zweiten subtrahiert wird. Zitat Ende. Da dieses Ungenügen, das Begehren zu befriedigen, der Sprache eingeschrieben ist, läuft es immer mit, wenn wir sprechen. Es gibt immer etwas, das in der Sprache nicht ausgedrückt werden kann. Und zwar im eigenen Sprechen, genauso wie im Sprechen des anderen. Das Begehren des anderen, was will er, was will sie, ist als Frage immer mit dabei. Das Begehren des anderen ist aber auch bedrohlich, denn es kann sein, dass wir darin nicht vorkommen. Aber, und das ist in diesem Kontext wichtig, ich glaube, es ist genauso schrecklich, wenn es fehlt. Weil das ebenfalls heißt, dass wir darin nicht vorkommen. Das Begehren ist das Begehren des anderen, heißt entsprechend auch Lacans wohl berühmteste Sentenz. Wir begehren nicht nur den anderen, sondern wir begehren, begehrt zu werden. Was voraussetzt, dass der andere überhaupt etwas begehren kann. Im Gespräch mit ChatGPT läuft die Frage des Begehrens leer. Oberflächlich führen wir ein Gespräch. Doch was diese Interaktion zu einem Pseudogespräch macht, ist, dass erstens unsere Ansprüche sofort erfüllt werden und zweitens, dass unser Gegenüber nicht nur nichts von uns will, sondern überhaupt nichts will. Affirmationsmaschinen sind also nicht nur keine Wunschmaschinen, sie zerstören sogar den Wunsch. Beziehungsweise sie reduzieren alle Wünsche auf reine Ansprüche und verflachen damit den Doppelcharakter von Sprache. Nochmal anders ausgedrückt, ich muss bei ChatGPT nicht zwischen den Zeilen lesen, weil es hier gar keinen Zwischen gibt. Angesichts dieser überaus eloquenten Ja-Sager sehnt man sich fast in die frühen 2000er Jahre zurück, als die Aushängeschilder der KI-Forschung noch humanoide Roboter waren. Roboter, die aussahen und sich bewegten wie große Menschenpuppen und Text vom Band sprachen. Der Ingenieur Hiroshi Ishiguro fertigte damals ein Roboter-Alter-Ego namens Geminoid von sich an, das nach ihm modelliert war, angezogen war wie er und ihm idealerweise irgendwann als Stellvertreter dienen sollte. Und dazu musste das Ding seiner Meinung nach gar nicht viel können. Zitat: Wenn ich nach Hause komme, sitze ich ja auch nur vorm Fernseher. Werde ich angesprochen, sage ich bloß ja, ja. Dafür genügt auch ein Roboter. Wenn tatsächlich das Gefühl erscheint, ich sei dort, könnte der Roboter mich meines Erachtens durchaus ersetzen. Zitat Ende. Man könnte für den anderen genauso gut ein Roboter sein, der einfach nur ja, ja sagt. So muss es sich anfühlen, wenn man nur einen formalen Platz im Sprechen des anderen einnimmt, aber darin nicht wirklich vorkommt. Man wird zum Platzhalter, zum Ansprechpartner im wahrsten Sinne des Wortes. Zu Beginn dieser Folge habe ich mich gefragt, was das Ja, meiner Freundin von dem Ja des Meteoriten unterscheidet. Dann habe ich einen langen Umweg über die Chatbots und ihr Ja und, Ja und, Ja und genommen. Aber was ist denn nun der genaue Unterschied? Mit Lacans Differenzierung von Anspruch und Begehren glaube ich darauf antworten zu können. Ich will also zum Ende noch meine eigene kleine Trinität vorstellen. Eine Dreifaltigkeit der Ja-Sager. Und ich behaupte, wir haben es hier mit drei Varianten zu tun, das bedrohliche Begehren des anderen abzuwehren. Ich unterscheide also zwischen drei Ja-Sagern. Erstens Ansprechpartner, zweitens Botschafter ohne Botschaft und drittens Affirmationsmaschinen. Ansprechpartner sind Personen, die nur ja, oder ja, ja sagen. Den Ansprechpartnern selbst dient diese Reaktion vielleicht sogar dem eigenen Schutz. Denn wenn klar wird, dass man im Sprechen des anderen ohnehin nur Platzhalter ist, dann errichtet man vielleicht mit dieser automatisierten Affirmation ein subtiles Gegenfeuer bei gleichzeitiger Abwehr. Aber wie sieht es von der anderen Seite aus? Wieso findet der Bruder, seine Schwester sei sogar ehrlicher, aufrichtiger geworden, seit sie eigentlich nichts mehr sagt? Wenn das Begehren des anderen bedrohlich ist, dann stellt der Versuch, den anderen zum Ansprechpartner zu degradieren, den Versuch dar, das Begehren des anderen zuzudecken. Wer nichts mehr sagt, bringt auch kein Begehren mehr zur Sprache. Der Ansprechpartner besetzt formal noch den Platz des anderen, funkt einem aber mit dem eigenen Begehren nicht ständig dazwischen. Da das Begehren des anderen, das sich als eine Art Aufbegehren in dessen Sprache äußert, uns den anderen immer auch etwas fremd macht, wirkt er vielleicht sogar authentischer, weil weniger fremd, wenn er nichts sagt. Meine nächste Kategorie, der Botschafter ohne Botschaft, also der Meteorit für Harry Dodge oder der Angelus Novus für Walter Benjamin, der Botschafter ohne Botschaft ist gar kein richtiger anderer, sondern fungiert als Ersatz anderer, mit dem sich die dialogische Struktur beibehalten lässt, ohne dass es sich hier um ein wirkliches Gespräch handeln würde. Der Botschafter ist deshalb ohne Botschaft, weil er keine Inhalte überbringt, sondern nur Zusprüche aussendet. Ja, sagt der Botschafter ohne Botschaft, ja. Der Anspruch des anderen, dass er was von uns will und sich darin sein Begehren ausdrückt, der Anspruch wird hier zum Zuspruch und wehrt dadurch nicht nur das Begehren des anderen ab, sondern führt dazu, dass sich das eigene Begehren in einem Moment der semantischen Singularität affektiv entlädt. Denn wenn das Begehren immer sagt, das ist es nicht, das ist es noch nicht, dann sagt der Botschafter ohne Botschaft, ja, das ist es. Und diese Momente sind ultra wichtig, wenn man irgendwas schaffen will. Sie bilden gewissermaßen die Gewissheiten, die wenigen Gewissheiten, um die herum man dann Sinn konstruieren kann. Die letzte Kategorie, die Affirmationsmaschine, habe ich ja schon recht ausführlich besprochen. Deshalb hier nur noch der Vollständigkeit halber eine Zusammenfassung. Die Affirmationsmaschinen verflachen den Doppelcharakter von Sprache. Also den Fakt, dass sich im Anspruch immer auch das Begehren artikuliert, in der Horizontale. Sie schrumpfen ihre Antworten nicht auf knappe Bestätigungen zusammen, wie die Ansprechpartner und die Botschafter ohne Botschaft, und trotzdem sagen sie immer nur ja, wenn auch mit sehr vielen Worten. Das gelingt ihnen, indem sie Verkettungen produzieren, wobei sie jeden Term, jeden einzelnen Term mit einer Affirmation versehen. Affirmationsmaschinen verwandeln also Wünsche in reine Ansprüche und killen damit die Dimension des Begehrens. Ich bin fast fertig, aber gerade eben habe ich nochmal ChatGPT gefragt, ob es eine gute Idee wäre, den Begriff Affirmationsmaschine dionysianisch zu deuten und daraus eine Podcast-Folge zu machen. Das könnte tatsächlich eine spannende Podcast-Folge werden, bekomme ich als Antwort. Gefolgt von einer erschreckend guten Zusammenfassung des Anti-Ödipus und einem Vorschlag, was eine Affirmationsmaschine sein könnte, der sich Gott sei Dank kein bisschen mit dem deckt, was ich heute erzählt habe. Und genau das wollte ich natürlich hören. Auch eine Art Bestätigung. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.